Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute in Lukas 15 und lesen gleich das Gleichnis vom verlorenen Sohn ab Vers 11. Also bis zum Schluss des Kapitels lesen wir und wie wir dann weiterkommen mit Kapitel 16 Stück für Stück. Bitte, Jerry.
Er aber sprach, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngste Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst er uns essen und fröhlich sein. Denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Knechten herzu und erkundigte sich, was das wohl wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und all das meine ist dein. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, der Herr Jesus wurde von den Pharisäern angegriffen, 15 Vers 2. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Ein Vorwurf, dieser nimmt Sünder auf. Und als Reaktion auf diesen Vorwurf erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis, Vers 3. Und wir haben gesehen, dieses Gleichnis besteht eigentlich aus einer Serie von drei Gleichnissen. Zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das von der verlorenen Drachme, und jetzt der verlorene Sohn. Und Die bilden also zusammen eine Einheit, werden hier als ein Gleichnis vorgestellt. Und wir haben letztes Mal gesehen, der Hirte, der das verlorene Schaf sucht und findet, ist ein Hinweis ganz besonders auf Gott, den Sohn. Der Jesus sagt in Johannes, in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also der Sohn sucht. Und dann das zweite Gleichnis mit der verlorenen Drachme. Mit einer Lampe wird die verlorene Drachme gefunden. Ein Hinweis auf den Heiligen Geist, von dem es heißt in Johannes 16, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird die Welt überführen von Sünde. Also das Licht, das eben Klarheit in die Dunkelheit bringt, überführt, das ist besonders das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann völlig klar das dritte Gleichnis oder eben der dritte Teil des Gleichnisses, der Vater, der bereitsteht und den verlorenen Sohn in die Arme nimmt. Ein Hinweis auf den Vater, von ihm heißt es in Johannes 6, 44, ich glaube, wir haben das letztes Mal gar nicht gelesen, können wir das kurz aufschlagen, diese Stelle. Johannes 6, 44.
Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Also der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt, der Vater zieht. Und wir haben dann letztes Mal noch gelesen, Römer 2, Vers 4, wo ganz grundsätzlich gesagt wird, dass Gott, und es ist eben der dreieine Gott, dass er durch seine Güte zur Buße leitet. Und der Mensch, der diesem Zug eben widersteht, wird schließlich das ewige Gericht erfahren. Ja, und jetzt schauen wir uns dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn genauer an. Und es ist ja bekannt, eigentlich ist es das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen. Warum? Kann das jemand kurz erklären? Ja, genau, der ältere Sohn, der stellt eigentlich das pharisäische Judentum dar, das eben hier vorgestellt wird in 15,2 durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gegen den Herrn murren. In Epheser 2 wird gesagt, dass die Heidenvölker, die waren ferne von Gott. Und vom jüdischen Volk heißt es, dass es nahe war. Und so hatte das auserwählte irdische Volk Gottes eine ganz besondere Nähe zu Gott, im Gegensatz eben zu den Heidenvölkern, die sich nach der Sintflut und mit dem Turmbau von Babel und der darauf erfolgten Zerstreuung sich immer weiter von Gott entfernt haben. Und sie haben auch ihre eigenen Religionen aufgebaut. So sind dann auch schließlich der Hinduismus entstanden und all die Stammesreligionen und später der Buddhismus und auch der Taoismus und so weiter. Das ist alles der Weg der Heiden, die eben Epheser 2 vorstellt, die sind weit weg von Gott. Und die werden dargestellt durch den jüngeren Sohn hier, der dem Vater ganz klar sagt, er möchte nicht mehr mit ihm etwas zu tun haben und er reist weg, nicht einfach in ein anderes Land, sondern Vers 13 sagt, in ein fernes Land, weit, weit weg. Und dann kommt eben dieser moralische Zusammenbruch, er vergeudet sein Vermögen, Vers 13, lebt ausschweifend, Vers 13, dann 14, dann kommt eine gewaltige Hungersnot, dann beginnt der Mangel zu leiden und endet schließlich bei den Schweinen und den Futtertrögen der Schweine, wo er nicht mal nicht mal bekommt. Und erst dann kommt er eben zur Besinnung. Wir können dazu lesen aus Römer 1, wo Paulus in seiner systematischen Darstellung des Heilsweges Gottes zuerst spricht über die Völker im Allgemeinen, die Gott eben nicht kennen, die keine Bibel haben. Und erst in Kapitel 2, Römer 2, Vers 17, beginnt er dann über das jüdische Volk zu sprechen. Aber um schließlich zu sagen, in Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied zwischen Heiden und Juden. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also der Römerbrief macht klar, sie sind beide verloren. Die Heiden und das jüdische Volk. Die Heiden, die weit weg sind, das jüdische Volk, das sehr nahe ist, aber ist auch verloren. Und jetzt können wir mal lesen, Römer 1, Abvers 18. Jerry?
Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ins Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine eigene ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern ihn ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männer Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumdner, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, obwohl sie Gott gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun.
Ja, danke. Und so weiter. Also hier wird deutlich gezeigt, wie die Völker, die Gott noch kannten, nach der Sintflut von Noah her, dass die sich ganz bewusst von dem Schöpfer Gott abgewandt haben. Und obwohl sie durch ihren Verstand, das ist sehr wichtig, in Vers 20, Römer 1, Vers 20 steht, durch den Verstand kann man Gott erkennen, hinter der Schöpfung, obwohl sie also durch ihren Verstand wussten, hinter all dieser Ordnung der Natur steht der Schöpfer, haben sie begonnen, die Schöpfung, die Natur anzubeten und zu verehren, anstatt den Schöpfer. Und wir haben mehrmals dieses Wort gelesen, verwandelt. In Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen. Also sie haben nicht mehr Gott, den Schöpfer angebetet, sondern eine eigene Vorstellung, die sie sich gemacht haben. Und auch in Vers 25, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer. Und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass eben Gott sie in Unmoral fallen ließ. Und darum ist sehr wichtig der Ausdruck dahingegeben in Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Also Gott hat diese Völker einfach fallen lassen in alle möglichen Formen von Unmoral und ethischem Sumpf. Und das wird eigentlich hier dargestellt durch diesen jüngeren Sohn, der wirklich eben bis zum Letzten ging und am Schluss eben völlig mittellos dastand. Aber in, ganz unmittelbar hat der Herr das natürlich bezogen, muss man festhalten, in Lukas 15, Vers 1, auf diese Zöllner und Sünder aus dem jüdischen Volk, also solche, die Randgruppen waren, Volksverräter, Zöllner, die mit der Besatzungsmacht kooperierte, und Sünder, also solche Menschen, die sich, obwohl sie Juden waren, entschieden haben, ganz klar gegen die Bibel zu leben. Nun, der Herr hat sich um diese Menschen gekümmert, und diese Menschen, diese Gruppe ist eigentlich bereits ein Bild für die Heidenvölker. Und das ist ganz wichtig, im Lukas-Evangelium von Anfang bis zum Schluss geht das wie ein roter Faden hindurch, dass Gott eben die Türen öffnet, nicht nur für das jüdische Volk, sondern die Gnade geht über die Grenzen Israels hinaus. Und darum hat der jüngere Sohn einen Hinweis, ist er ein Hinweis auf die Heidenvölker, auf die nichtjüdischen Völker, während, wie gesagt worden ist, der ältere Sohn stellt das orthodoxe Judentum dar. Nahe beim Vater und doch nicht mit dem Vater. Es ist sehr auffällig, dass er sagt, liest du nochmals, Jerry, Vers 29.
Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre.
Jawohl, die Pharisäer haben ein System aufgebaut, bei dem man den Eindruck haben konnte, dass man eigentlich weitgehend das tut, was die Tora sagt. Aber es war dann eine äußerliche Sache, und all die inneren Werte, die wurden dann oft völlig übergangen. Ja.
In Vers 12 steht, und er teilte ihnen das Gut. Hat der Ältere etwas bekommen oder nicht?
Ja, er hat natürlich damit sowieso das Erbe aufteilen müssen. Wenn er dem Jüngeren etwas gibt, dem Älteren muss er das Doppelte geben. Das Gesetz Mose verlangte, dass der Erstgeborene das doppelte Erbe bekommt. Und dann musste also das Erbe quasi in drei Teile teilen. Also er teilt es ihnen, ist dann im Prinzip klar, was dem älteren Sohn zusteht, aber der das Erbe dann wirklich in Besitz genommen hat, das war der Jüngere. Und der hat es dann auch verpasst. Genau. Ja, und was jetzt noch auffällt ist, der ältere Sohn sagt dann weiter, und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Ja, das ist ja genauso, wie viele junge Leute denken, das ist das Tollste ist, wenn man die Eltern aus dem Haus hat und dann mit Freunden eine Party feiert. Ohne die Eltern. Er sagt, mit meinen Freunden. Er sagt nicht, und ich habe noch nie erlebt, dass ich ein Fest mit dir, wo du auch mit dabei warst. Nein, der Vater spielt keine Rolle. Es ist gar keine Herzensbeziehung mit dem Vater da. Mit einem Freunden hätte er gerne fröhlich sein wollen. Ja?
Der Vater zeigt ja, ist ja eigentlich Gott.
Der Vater stellt Gott dar, genau.
Der Vater da, und das zeigt aus, dass der Ältere, was die Führerschaft Israels ist, eigentlich Gott ablehnen, indem sie den Messias ablehnen.
Also das stellt dar, dass das rabbinische, orthodoxe Judentum, das keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott hat. Nahe beim Vater und doch nicht mit dem Herzen des Vaters. Und das Schlimme ist, nicht wahr? Wir haben gesehen, der jüngere Sohn kommt zur Einsicht, Vers 17, als er aber zu sich selbst kam, in der Not, fängt er überhaupt wieder an zu denken. Und dann, Vers 18, überlegt er sich, er fasst den Entschluss, ich möchte eine Umkehr vollziehen. Das reicht noch nicht. Das Schöne ist dann, Vers 20 zeigt, es kommt zur Ausführung. Und er machte sich auf. Es gibt nämlich manche Leute, die bleiben nur beim Beschluss von Vers 18 und bekehren sich nie. Aber eben, Vers 20 zeigt, er macht sich auf, geht zum Vater. Und der Vater nimmt ihn auf und es kommt zu dieser wunderbaren Feier. Und nun, der ältere Sohn wird von dem Vater ganz eindringlich zum Fest aufgefordert. Lies du Vers 28, Jerry.
Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und trank in ihn.
Ja, er will nicht hinein durch die Türe. Und dieses Thema haben wir doch jetzt in den vergangenen Kapiteln immer wieder gehabt, das Thema von der Türe. Gehen wir nochmals zurück zu Kapitel 13, Vers 24. Ringt danach, durch die enge Türe einzugehen. Und dann haben wir auch gehabt in Kapitel 11, da macht der Herr anlässlich einer Einladung bei einem Gesetzgelehrten, liest du 11, 52 bitte.
Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt die gehindert, die hineingehen wollen.
Jawohl. Also auch da wieder, sie gehen nicht hinein. Und sie hindern sogar andere, hineinzugehen. Wo hineingehen? Eben durch die rettende Türe. Und wir haben ja das wiederholt angeschaut, Johannes 10, Vers 7, der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und auch da eben wird deutlich, dieser ältere Sohn ist der verlorene Sohn, der eben nicht eingeht durch die rettende Türe und sich darum auch gar nicht freuen kann über die Rettung dieses jüngeren Sohnes. Und das hängt eben auch damit zusammen, warum die Pharisäer in 15,2 murren und sagen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Sie konnten sich gar nicht freuen, dass er, der Messias, kam und gerade solche Menschen, die ganz offensichtlich verloren waren, rettete, suchte und rettete. Also wir sehen eigentlich in diesem Gleichnis eine ganze heilsgeschichtliche Darstellung der Heidenvölker, die sich so von Gott abgewandt haben, und dann eben das jüdische Volk, von Gott auserwählt, nahe bei ihm zu sein, aber eben das Problem, das Letzte fehlt, dieser Eingang durch die rettende Türe. Und darum sind es zwei verlorene Söhne und ein verlorener Sohn, der gefunden wird. Und der andere lässt sich eben nicht finden. Noch etwas Wichtiges in dem Gleichnis, wie der Vater beschrieben wird, Vers 20, liest du nochmals.
Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr.
Ja, dieser Ausdruck innerlich bewegt, sagt er uns etwas?
Ja, Kamene? Jüngling von Nein.
Ja, der Herr Jesus hatte das, Auch im Lukas-Evangelium.
Ja, genau. Schlagen wir doch auf Lukas 10, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das, wie auch das vom verlorenen Sohn nur in Lukas zu finden ist, Lukas 10, da haben wir damals gesehen, dass dieser Samariter den Messias, den Herrn Jesus darstellt. Liest du Kapitel 10, Vers 33.
Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf.
Jawohl, das ist Hausaufgabe. Alle die Stellen zu finden in den Evangelien, wo das, der Ausdruck vorkommt, innerlich bewegt. Das ist eine Fundgrube. Das beginnt im Matthäus-Evangelium. Und eben an verschiedenen Stellen ist das ein typischer Ausdruck genau für den Herrn Jesus. Er ist der, der innerlich bewegt ist. Und jetzt in Lukas 15 erfahren wir, und der Vater ist wie der Sohn, auch innerlich bewegt, wenn eben ein Sünder zur Umkehr kommt. Und es fällt auf, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Also das macht irgendwie deutlich, dass der Vater Ausschau hielt nach dem Sohn. Und wie oft hat er gewartet? Nichts. Nichts kommt vom Horizont her. Und dann dieser Tag, er kommt. Und der Vater macht keine Vorwürfe. Er ist innerlich bewegt, geht ihm sogar noch entgegen, und zwar mit Energie. Lief hin, also ganz schnell, fällt ihm um den Hals, küsst ihn sehr. Aber eben, man muss die ganze Wahrheit sagen, der Vater macht keinen Vorwurf, aber der Sohn nennt die Sache ganz klar beim Namen. Ist nicht einfach so schwamm darüber, sondern er sagt, was er sich vorgenommen hat, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Also der Grundsatz, Rettung geschieht nur durch echte Umkehr, Reue und Sündenbekenntnis. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers ist ein Grundsatzvers, der für alle Zeiten gilt. Und bereits im Alten Testament, zum Beispiel in 3. Mose 5, 5, im Zusammenhang mit dem Schuldopfer, heißt es, so bekenne er, worin er gesündigt hat, sich verschuldet hat. Also Gott will ein klares Bekenntnis und das legt er ab. Aber eben der Vater macht keine Vorwürfe. Und dann dieser Befehl des Vaters. Können wir es kurz zusammentragen? Was will er für den Sohn? Vers 22.
Beste Gewand.
Zweitens. Zweitens.
Ring.
Drittens. Ja, jetzt drittens. Sandalen. Und viertens. Ein geschlachtetes Kalb. Alles hat natürlich seine Bedeutung. Wenn wir denken an die Vision, an das Nachtgesicht von Sacharja, Sacharja 3, da sieht der Prophet den hohen Priester in schmutzigen Kleidern. Können wir kurz aufschlagen? Der hohe Priester repräsentiert das jüdische Volk und der Prophet sieht also den hohen Priester, der das Volk repräsentiert, mit schmutzigen Kleidern. Liest du Sacharja 3,3 bitte?
Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, und sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeiten von dir weggenommen und ich kleide dich in Feierkleider.
Jawohl, also in einem Zug, mit dem dass die Sünde weggetan wird, wird gesagt, ein schönes Gewand, Feierkleider. Und dazu können wir noch lesen aus Jesaja 63, Vers 10. Da wird auch nochmals dieses Festgewand erläutert.
Sie aber sind widerspenstig gewesen.
Und ich habe mich vertan im Gedächtnis. Es ist natürlich 61, Vers 10.
Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide.
Jawohl, hier wird gesprochen von Kleidern des Heils, Kleider der Rettung und von einem Mantel der Gerechtigkeit. Also das wird symbolisiert im Gleichnis mit diesem besten Gewand. Und dann der Ring. Der Ring ist ein wunderbares Symbol von Ewigkeit. Ja? Wo beginnt er? Wo hört er auf? Und Johannes 3, Vers 16 sagt, auf dass jeder, der an ihn, den Sohn Gottes, glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dieses Leben ist nicht einfach ab jetzt unendlich Leben, sondern das ewige Leben hat effektiv keinen Anfang, kein Ende. Das ewige Leben ist ja der Sohn Gottes selbst. Der sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das Leben, das ewige Leben, ist der Sohn Gottes selber, ohne Anfang und ohne Ende. Und Wiedergeburt bedeutet, dass ein Mensch das Leben des Sohnes Gottes, also Leben aus Gott, bekommt, als die neue Kraft, um gottgemäß zu leben. Und das wird hier symbolisiert mit dem Ring. Leben ohne Anfang und ohne Ende, das geschenkt wird. Ja?
Ist das auch ein Siegelring, dieser Ring gemeint? So, dass das Sohnschaft, also dass er Miterbe ist? Und
ja, natürlich, ganz genau. Da kommt der ganze Gedanke dann eben der Sohnschaft und der Erbschaft, obwohl er alles verdorben hat, noch dazu, genau. Und dann die Sandalen. Ja, das gibt ein sicheres Fundament beim Gehen. Und dazu können wir noch aufschlagen, Epheser 6, die Waffenrüstung. Ist da sehr interessant. Die Waffenrüstung besteht aus 7 Bestandteilen, wenn man die Schuhe eben als 2 Bestandteile zählt. Da heißt es in Epheser 6, Vers 15, und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Es ist es so, der Ausdruck Bereitschaft im Griechischen kann auch bedeuten Grundfeste. Das gleiche Wort hat ganz verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel in Psalm 89 wird von der Grundfeste von Gottes Thron gesprochen. In der Septuaginta wird das gleiche Wort wie hier verwendet für die Grundfeste des Thrones Gottes. Und hier ist es effektiv besser, wenn man übersetzen würde, beschut an den Füßen, beschut mit der Grundfeste des Evangeliums des Friedens. Es ist ja so, die Sandalen des römischen Soldaten, die waren mit Nägeln noch zusätzlich bearbeitet, damit man möglichst eben im Nahkampf nicht ausrutscht. Weil das ist ja das ABC. Wenn einer des Nahkampfes, wenn man eben ausrutscht, zu Fall kommt, dann kommt der Todesstoß vom Gegner. Also stehen ist etwas vom Wichtigsten. Und hier wird gesagt, eben beschut an den Füßen mit der Grundfeste, mit dieser Stabilität des Evangeliums des Friedens. Das heißt also, ein Gläubiger, der diese Waffenrüstung anhat, das ist einer, der wirklich in dem Evangelium des Friedens innerlich ruht. Auch nicht mehr zweifelt, hat mich Gott angenommen oder nicht? Könnte ich das Heil wieder verlieren? Diese Unsicherheit macht gerade, dass man im Nahkampf eben zu Fall kommt. Aber diese Festigkeit, diese Sicherheit, diese Gewissheit des Heils Das ist ein Teil der Waffenrüstung. Und so, dass man eben innerlich diesen Frieden des Evangeliums im Herzen hat. Und eben, wenn wir da den verlorenen Sohn haben, der Vater will, dass er diese Sandalen trägt. Das spricht gerade eben von dieser Grundlage des Evangeliums des Friedens. Da wollte jemand etwas fragen oder sagen zwischendurch? Habe ich mich geirrt? Okay, dann fahren wir weiter. Und zwar kommt dann das geschlachtete Kalb dazu. Wir haben jetzt in den vergangenen Kapiteln immer wieder vom Gastmahl gehört. Und da spielt eben das geschlachtete Vieh eine ganz wichtige Rolle. Auch hier ist das geschlachtete Kalb ein Hinweis auf das Opfer des Messias. Der Herr Jesus sollte sterben, und das ist die Grundlage eigentlich des Heils und auch der ewigen Freude. Lasst uns essen und fröhlich sein. Vers 23. Und dann am Schluss von Vers 24, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also der Herr Jesus musste sterben, musste geschlachtet werden für uns, damit wir ewige Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater bekommen sollten. Und eben genau diese Freude kennt der zweite verlorene Sohn nicht. Hat jemand ausgezählt, wie oft das Wort Freude in diesem Kapitel vorkommt? Nicht? 8 Mal. Nur in diesem Kapitel. Und es ist ja so, das Wort Freude, sich freuen und so weiter, alle verwandten Wörter dazu, die kommen im Lukas-Evangelium am allermeisten vor, verglichen mit allen anderen Evangelien. Natürlich könnte jemand sagen, ja, aber das Lukas-Evangelium ist das längste. Dann kann ein Wort auch am meisten vorkommen. Ja, aber es hat nämlich 24 Kapitel, ist trotzdem länger an Versen als das Matthäus-Evangelium mit 28 Kapiteln. Aber ich habe das statistisch ausgerechnet und also auch berücksichtigt, dass Markus viel kürzer ist. Und statistisch, also prozentual, ist der Anteil von dem Wort Freude, sich freuen, ganz markant am höchsten im Lukas-Evangelium. Und es ist ja auch so, dass das Lukas-Evangelium das Evangelium ist, wo man am meisten sieht, wie der Herr Jesus irgendwo auf Besuch geht und Gemeinschaft pflegt. Und eben auch dieses Gleichnis hier mit diesem Fest des Vaters findet man nur hier im Lukas-Evangelium. Und wir haben auch nur im Lukas-Evangelium, dann in Kapitel 19, die Geschichte von dem Zöllner Zachäus, wo der Herr sagt, ich muss in deinem Hause einkehren. Und der Sünder wird dann gerettet. Also das Thema Gemeinschaft beim Essen, das ist etwas, das sich durchzieht durch das ganze Lukas-Evangelium, sehr markant. Und das hängt damit zusammen, dass im Lukas-Evangelium das Opfer des Herrn Jesus dargestellt wird als das Friedensopfer. Es gab im Alten Testament 4 blutige Opfer, in 3. Mose 1 bis 7. Das Brandopfer, im Johannesevangelium dargestellt, dann eben das Sündopfer im Markusevangelium, das Schuldopfer im Matthäusevangelium und das Friedensopfer, das ist eben im Lukasevangelium. Das Friedensopfer war das Opfer, wo man einen Teil davon essen durfte. Ein Teil wurde für Gott verbrannt. Ein Teil durfte man essen und man durfte andere einladen und mit ihnen zusammen essen. Und wenn man das Gleiche genießt, dann hat man Gemeinschaft. Also da genießen alle das gleiche Opfer, die Menschen untereinander und sogar zusammen mit Gott, dem Vater. Und von dem Friedensopfer heißt es in 5. Mose 27, und zwar in Vers 6, B und 7. Liest du, Jerry? Und du sollst
den Herrn, deinen Gott, Brandopfer darauf opfern.
Und du sollst Friedensopfer opfern und dort essen und dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott.
Jawohl. Beim Friedensopfer, wie gesagt, da soll man essen, man soll sich freuen. Und darum ist das die Erklärung, warum man eben diese Freude so oft findet im Lukas-Evangelium und gerade Freude in Verbindung mit Gemeinschaft beim Essen. Und wir haben in den vergangenen Kapiteln gesehen, es geht auch immer wieder um dieses zukünftige Essen, das Gott im tausendjährigen Reich für alle Völker bereiten wird. Dieses Essen im Reich Gottes. Ich verweise nochmals auf 14, Vers 15. Glückselig, wer Brot essen wird im Reich Gottes. Oder 13, Vers 28. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten sehen werdet in dem Reich Gottes. Und dann Vers 29. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tisch liegen. Also essen, Gemeinschaft haben. Das ist typisch für das Lukas-Evangelium und es beginnt ganz vorne mit großer Freude. Der Engel sagt in Lukas 2, siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das Evangelium hört auf mit großer Freude. Schlagen wir auf, Kapitel 24. Verse 52 und 53, Jerry.
Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück, mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott.
Ja, genau. Große Freude, der Sohn Gottes geht in die Herrlichkeit. Große Freude, der Sohn Gottes kam aus der Herrlichkeit in diese Welt. Und solange er in der Welt war, ständig lesen wir von dieser Freude, 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 durch die Kapitel hindurch. Ja?
Ja, man könnte ja auch sagen, dieses Lukas-Evangelium ist eingerahmt mit großer Freude.
Ja, und am Schluss. Ganz genau. Mit dem Kommen und mit dem Zurückgehen des Herrn. Und dann eben hindurch immer Freude. Und haben wir gesehen am Schluss, diese Freude ist verbunden mit Loben, ja? Und Preisen. Ja, das Friedensopfer war das Opfer, das auch genannt wird Lobopfer. 3. Mose 3. Das war ganz speziell das Lobopfer. Ja, und das erklärt auch, warum die Ausdrücke wie Loben, Preisen und so weiter, die kommen statistisch im Lukas-Evangelium am allermeisten vor. Also auch wieder statistisch, nach Prozentzahlen, am meisten vor. Warum? Weil hier eben das Friedensopfer, das Lobopfer vorgestellt wird. Und darum eben diese Freude, die da so betont wird. Und ganz besonders müssen wir bei dieser Freude beachten, Lukas 15, Vers 10, liest du nochmals, Jerry, das habe ich nämlich letztes Mal nicht erläutert.
Ebenso sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Jawohl. Und wenn hier steht Freude vor den Engeln Gottes, dann ist das nicht das Gleiche wie Freude bei den Engeln Gottes. Ja, wir müssen daran denken, in Offenbarung 4 und 5 wird uns Gottes Thron im Himmel gezeigt. Direkt um den Thron sind die vier Cherubim, die vier lebendigen Wesen. Dann kommt ein weiterer Kreis, die 24 Ältesten, die die Gläubigen im Himmel symbolisieren. Und dann im äußeren Kreis kommen die Engel, rund um den Thron. Und zwar heißt es, hunderte von Millionen Engeln im himmlischen Allerheiligsten sind die so versammelt, um den Thron. Und jetzt vor den Engeln ist der Thron Gottes. Also das heißt, bei Gott ist Freude. Also dieser Ausdruck Freude vor den Engeln Gottes meint eben die Freude da beim Thron Gottes, da wo Gott selber ist. Gott freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Und das wird dann eben auch gezeigt im Gleichnis von dem verlorenen Sohn, diese Freude des Vaters, den verlorenen Sohn in die Arme zu nehmen. Und vielleicht noch ein kleines Detail wollte ich noch schon letztes Mal erklären. Das Wort verloren, das kommt ja so oft vor, nicht wahr? Also der Sohn ist verloren und auch die Drachme ist verloren. Verse 8 und 9. Und dieses Wort verloren ist ganz wichtig, dass man es richtig versteht. Die Zeugen Jehovas haben ja eine Bibel herausgegeben, die eine systematische Verfälschung ist der Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und die versuchen, ihre Irrlehren eben durch ihre Bibel zu bestätigen, indem sie eben falsch übersetzen. Und dann können sie den Leuten zeigen, ja, da steht's. Die Zeugen Jehovas lehren zum Beispiel, dass es keine ewige Verdammnis gäbe. Obwohl Matthäus 25, Vers 46 sagt, diese werden in das ewige Leben gehen und diese in die ewige Pein. Also alle, die behaupten, ewig bedeutet nicht ewig, dann würde es bedeuten, ewiges Leben ist in dem Fall nicht ewig, denn es ist parallel zu ewige Pein. Also das ewige Leben ist so ewig wie die ewige Pein. Aber die Zeugen Jehovas sagen, nein, die Menschen werden vernichtet. Also die Menschen, die das Heil nicht bekommen, die werden vernichtet, ausgelöscht, dass sie nicht mehr existieren. Und darum in Johannes 3, Vers 16 übersetzen die, können wir aufschlagen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Die übersetzen also verloren gehen mit vernichten. Aber jetzt merkt man bei der Drachme, es ist völlig, völlig falsch. Etwas Verlorenes hört nicht auf zu existieren. Die Drachme war verloren, ja, aber die war irgendwo. Nur die Besitzerin wusste nicht, wo. Und darum musste sie die verlorene Drachme suchen. Aber die existierte, aber die musste gefunden werden. Und so auch im Abschnitt davor, das verlorene Schaf. Da sagt der Hirte in Vers 6 am Schluss, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Aber das Schaf hat nicht aufgehört zu existieren. Das war nicht vernichtet, sondern es war verloren. Verloren bedeutet nicht mehr von Nutzen für den Besitzer. Ja, verloren. Aber es existiert immer noch. Und die Menschen, die eben verloren gehen, die werden eben nicht zur Ehre Gottes existieren, sondern sie werden in ewiger Gottes Ferne bleiben. Aber gerade diese Gleichnisse helfen uns, den Wortgebrauch von verlieren, verloren zu verstehen. Ja.
Wenn die sagen, vernichtet werden, dann gibt es für die keine Hölle, oder?
Ja, damit wird die ewige Hölle wird quasi geleugnet. Die Hölle ist quasi für sie einfach die Vernichtung. Und das ist die sogenannte Vernichtungslehre, und das ist eine Irrlehre. Die findet man aber auch noch bei anderen Irrlehren, nicht nur bei den Zeugen Jehovas. Und die Zeugen Jehovas haben noch viel schlimmere Irrlehren. Aber das ist eine. Und so kann man wirklich mit der Schrift ganz einfach, verständlich, kann man das widerlegen. Nein, verlieren, verloren bedeutet nicht vernichtet, sondern bedeutet nicht mehr von Nutzen für den Besitzer. Ja, gehen wir weiter zu Lukas 16. Liest uns vor, Jerry, Verse 1 bis 15.
Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er seine Habe verschwende. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich in der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehme. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu den Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Er sprach aber zu ihm: Nimm deine Schuldbrief, setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts, ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn, und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott.
Danke. Jetzt geht es um das Thema Geld. Und interessant, da ärgern sich die Pharisäer auch über den Herrn und verhöhnen ihn. Wir haben gerade gehabt in Kapitel 15, da haben sie über den Herrn gemurrt, Vers 2. Murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Sie sagten gewissermaßen: Er, der behauptet, der Messias zu sein, ist viel zu lax, viel zu freiheitlich. Ja? Und der Herr zeigt, das hat mit Freiheitlichkeit überhaupt nichts zu tun, sondern er ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und das entspricht Gottes Heilsplan. Aber jetzt verhöhnen sie ihn, weil sie denken, er ist da viel zu streng, wenn es geht um das Thema Geld. Aber Lukas erklärt uns, die hatten ein Problem. Die Pharisäer, die geldliebend waren, verhöhnten ihn. Und jetzt dieses Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, das hat schon viel Kopfzerbrechen gegeben. Wie kann es da heißen, Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Was hat er gemacht?
Er hat für die Zukunft gesorgt.
Er hat für die Zukunft gesorgt und du sagst, er hat Betrug ausgeübt. Wieso denkst du, er hat Betrug ausgeübt? Steht das? Er hat sie verkleinert, aber der Herr sagt im Gleichnis nicht, wie er das gemacht hat. Auf Kosten seines Herrn oder auf seine eigenen Kosten. Die Tatsache, dass der Herr diesen ungerechten Verwalter, der hat wirklich haben gut verschwendet. Darum wird er genannt der ungerechte Verwalter. Das war nicht gut, das lobt der Herr nicht. Aber der Herr lobt den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Also der hat sich überlegt, jetzt verliere ich meinen Posten. Und er sagt in Vers 3, zu graben vermag ich nicht. Also ich bin unfähig, um einen manuellen Beruf auszuüben. Und es gibt viele Banker, die müssen das auch sagen. Also ich kann nichts. Also zu graben, das geht nicht. Und dann bleiben noch Betteln. Ist auch keine Option. Was mache ich? Und er überlegt sich, ich weiß, Vers 4, was ich tun werde, damit sie mich wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Ja, wenn ich mein Geld, das ich habe, und der hatte schon Geld verdient bis dahin, er hat einen guten Job gehabt. Ja, ich muss das Geld, das ich habe, gut einsetzen, und zwar so, dass mir das später wieder hilft, dass die Leute mir dann helfen, wenn es mir schlecht geht. Und darum hat er gesagt, wie viel schuldest du? Vers 6, 100 Bart. Ein Bart kann man umrechnen, 22 Liter. Also 2200 Liter Öl. Schreib 50. Er bezahlt mit seinem eigenen Geld. Aber dieses Geld, das reicht nicht für ewig. Das reicht ja sowieso nur für eine gewisse Zeit. Er setzt das ein und weiß dann, wenn ich dann nachher nichts mehr habe, dann werde ich von diesen Leuten dankbar in ihre Häuser aufgenommen. Und dann bleibt's. Das ist nicht befristet. Die helfen mir dann. Und der andere kommt, 100 Chor Weizen. Ein Chor ist das gleiche wie ein Homer im Alten Testament. Das sind, kann man umrechnen mit 220 Liter. Also 100 mal 220 Liter. Nicht wenig, ja? Das sind rechte Beträge. Schreib 80. Da geht einfach 20% runter. Rabatt von oben runter. Und dann heißt es eben, der Herr lobt den ungerechten Verwalter. Wie kommt man auf die Idee, dass der Herr etwas loben würde, was ungerecht ist, was gestohlen wäre? Natürlich nicht. Aber er hat einfach die Schuld gekürzt, sodass die Leute ihm gegenüber dann dankbar sind. Und so sagt der Herr, so müssten die Gläubigen umgehen mit ihren Gütern und mit ihrem Besitz. Und er sagt, die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Also erzählt er ein Gleichnis von einem ungerechten Verwalter. Das war kein gläubiger Mann. Aber der hat da wirklich sich überlegt, wie kann ich das Geld richtig einsetzen? Ja, natürlich. Ich mache Rabatt. 50%, 20%. Und dann habe ich später ganz klar einen Vorteil. Und darum sagt der Herr, Söhne dieser Welt sind eben oft in diesen Hinsichten gescheiter als die Söhne des Lichts. Und darum sagt der Herr dann als Grundsatz, Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Jetzt kommt dieses eigenartige Wort Mammon. Das haben wir hier in Vers 9 und dann nochmals in Vers 11 und nochmals in Vers 13. Das ist übrigens kein griechisches Wort. Und das steht so im griechischen Text. Das ist aramäisch. Das ist ein aramäisches Wort für Reichtum. Mammon, eigentlich Ammon, kommt von Amman, Vertrauen. Also Mammon ist das, worauf man vertraut. Und das ist ja das Übel, dass Menschen ihr Vertrauen auf Besitz setzen. Und darum nennt der Herr Jesus das den ungerechten Mammon. Weil Geld in dieser Welt spielt eine ganz schmutzige Rolle. Das ist so. Nicht das Geld an sich ist schlecht. Geld ist einfach, kann man sagen, eingefrorene Arbeit. Ja? Und Arbeit kann man nicht einfach so einfach rübergeben und damit tauschen. Und darum hat man quasi eine bestimmte Wertmenge, die entspricht einer bestimmten Arbeitsmenge. Und dann kann man damit arbeiten. Also an sich wäre das nicht etwas Übles, aber es wird so übel gebraucht in dieser Welt, und darum nennt der Herr Jesus das den ungerechten Mammon, und die Menschen im Allgemeinen vertrauen darauf. Schlagen wir auf 1. Timotheus 6. Da werden die Reichen und den Christen angesprochen. Und hier im Westen sind eigentlich fast alle reich. Ist unglaublich. Manchmal auch Leute, die von Unterstützung leben, Sozialamt, aber man ist erstaunt, was die für Reisen machen können heute. Ja? Früher konnten nur die Reichen fliegen. Heute kann man auch, wenn man Unterstützung hat, kann man fliegen. Ja, also darum, ich sage, verglichen zu früheren Zeiten und mit anderen Kulturen sind wir fast alle reich. Und darum ist es wichtig, was der Apostel Paulus uns sagt in 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Liest du?
Den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen.
Ja, also 9 Gebote finden wir in diesen 3 Versen. Gebiete, erstens, nicht hochmütig zu sein. Wenn man viel hat, kann man nur schon deswegen meinen, man sei etwas Besseres. Zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Also gerade das Wort Mammon ist das Problem. Da kann man eben gerade nicht das Vertrauen darauf setzen. Es ist so ungewiss, es kann plötzlich weg sein, die Fonds können plötzlich abstürzen und die Banken überlegen sich, wie könnten wir jetzt, wo wir keine Zinsen haben, doch mehr Geld machen. Natürlich, wir verlangen 3-mal mehr für die Unterkunft der Fonds. Ja? Wo machen die wieder Geld? Und damit man sie bei ihnen einquartieren kann. Und dann überlegen sich Gescheite, ach, auf der Bank, das lohnt sich nicht. Ich setze das um in Gold und vergrabe es im Garten. Und wenn dann wirklich ganz schlimme Zeiten kommen, dann habe ich immerhin noch mein Gold und alle anderen Banken, die hat vielleicht der Staat eingepackt. So viel dürft ihr noch haben, der Rest gehört jetzt dem Staat. Und was ist da mit dem Gold? Ja, dann habe ich das Gold im Garten. Ja, aber dann sagt der Staat plötzlich, und es ist verboten, mehr als 50 Gramm Gold zu besitzen. Wer mehr als 50 Gramm hat, muss es abgeben. Also illegal das Gold in größeren Mengen im Garten vergraben. So ist das mit der Ungewissheit des Reichtums. Und wenn dann die Leute wirklich Hunger haben, ja, Gold kann man nicht essen. Ja, das gibt dann auch solche Situationen im Krieg, wo das Gold dann wirklich auch so nichts mehr nützt. Und darum, nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und dann Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Also es ist wirklich ein Abschnitt, der uns zeigt, wie man mit dem ungerechten Mammon umgehen soll. Und dann sagt der Herr Jesus, Vers 9, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Also wenn wir von dieser Erde weggehen, dass wir in der himmlischen Herrlichkeit mit Freuden erwartet werden. Das entspricht dem, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, Vers 4, dass sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr so mit dem Mammon umgeht, dann wird man euch mit Freuden empfangen, wenn ihr einmal in die himmlische Herrlichkeit geht. Und dann sagt der Herr in Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Das Geringste ist das Geld, das Gott uns anvertraut heute. Und das Viele, das ist das, was Gott uns einmal anvertrauen wird in der Herrlichkeit, wenn der Lohn verteilt wird. Wir werden dann sehen in Lukas 19, der Herr Jesus erklärt, der eine wird dann eingesetzt im tausendjährigen Reich über 10 Städte, einer über 5 Städte. Das, was wir jetzt haben, ist im Vergleich dazu das Geringere. Und wenn man hier im Geringen treu ist, wird man dann über vieles. Ist man erwiesen, dass man auch in vielem treu sein wird. Und dann sagt der Herr in Vers 11, wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das Wahrhaftige ist das dann unsere eigentliche Aufgabe dann, wenn wir mit Christus einmal über diese ganze Welt herrschen werden. Paulus sagt in 1. Korinther 4, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Ja, uns gehört die Welt. Einmal hat jemand auf einer Zugfahrt ein Gegenüber gehabt und die Dame hat dann geschwärmt, oh, das ist ein wunderbares Schloss da. Und hat gesagt, ja, das gehört meinem Vater. Und war schon ein bisschen erstaunt und dann wieder was, und ja, das gehört meinem Vater. Und schließlich, bitte sagen Sie mal, wer ist Ihr Vater? Gott, ihm gehört alles und darum gehört alles mir, ja? Und so können wir das auch anschauen, im Prinzip gehört ja uns alles, aber wir sind nur noch nicht jetzt eingesetzt zum Herrschen. Also man darf die Zeit nicht falsch verstehen. Aber eben der Herr sagt, wenn man da in dem ungerechten Mammon eben treu ist, dann wird man einmal das Wahrhaftige bekommen. Und er sagt in Vers 12, wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Auch wieder ein Kontrast. Also das Geld ist eigentlich das Fremde. Gott hat es uns anvertraut, aber eigentlich ist es etwas Fremdes. Aber dann, in der Zukunft, wenn der Herr den Lohn verteilen wird im tausendjährigen Reich, dann gibt er uns das Unsere. Ja. Und darum, der Herr sagt dann in Vers 13, man kann nicht zwei Herren dienen, wenn das Geld ein Herr ist und Gott ein Herr, das geht nicht zusammen. Entweder hasst man den einen und liebt den anderen, es geht nicht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber wir können mit dem Mammon gut umgehen. Und es ist interessant, dass also 1. Timotheus 6 nicht sagt, dass die Christen auf Privateigentum verzichten sollten. Er sagt, den Reichen diesen Zeitlauf gebiete nicht. Und dann sagt er, wie sie mit ihrem Besitz eben gottgemäß umgehen sollen. Aber er sagt ihnen nicht, sie müssen jetzt arm werden. Natürlich im gleichen Kapitel sagt Paulus in 1. Timotheus 6, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Aber nicht das Geld, sondern die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist korrekt. So ist es korrekt. Und dann ist es also die Kommunisten, die haben uns den Besitz als solches, als etwas Schlechtes hingestellt. Ja? Aber die Bibel sagt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und dann sagt Paulus im gleichen Kapitel, wenn die, welche reich werden wollen, werden in viele schädliche Dinge hineinfallen. Und das ist etwas anderes als reich sein. Nicht wahr? Paulus spricht an die reich sind. Das ist etwas, aber reich werden wollen, das ist etwas anderes. Und das sieht man manchmal bei jungen Leuten, die überlegen sich, ja, ich möchte das studieren und dann kann ich so viel verdienen. Die sind genau auf dem falschen Weg. Diese Überlegung, die wollen reich werden, das ist ein gefährlicher Weg. Aber nicht, wenn jemand reich ist. Es gibt Leute, die sind zu Reichtum gekommen, aber nicht unbedingt, weil sie einfach reich werden wollten, sondern sie waren treu in ihrer Arbeit, sie waren, ja, oder sie haben geerbt. Das gibt es auch. Aber eben, es war nicht ihre Absicht. Ich möchte einmal reich werden. Und davor warnt uns das Wort Gottes und warnt uns eben vor Liebe gegenüber dem Mammon. Ja, wolltest du noch was sagen?
Es hat mal jemand gesagt, Geld ist ein guter Diener und ein furchtbarer, tyrannischer Herr.
Ja. Ja, genau. Das drückt genau das aus. Geld, ein guter Diener, ein schrecklicher Tyrann. Das drückt genau das aus, wie der Herr sagt, wie wir mit diesem Mammon umgehen sollen, aber es ist eigentlich etwas Fremdes. Ja, und das Wahrhaftige, das kommt dann in der Zukunft. Ja, wollen wir hier schließen.